Beim Streit um die EU-Finanzen ging es ja auch darum, dass also um die Gelder für die Folgen der Corona-Krise aufzufangen. Das sollte aber gleichgeschaltet werden, sozusagen verbunden werden mit der Rechtsstaatlichkeit, dem Einhalten von rechtsstaatlichen Prinzipien, wo sich Ungarn und Polen also schwer dagegen gewehrt haben. Und das ist nun ein Kompromiss gestaltet worden, insofern als das Ganze weggeschoben wird zum Europäischen Gerichtshof. Das wird dann später entschieden werden und inzwischen können also doch Gelder ausgezahlt werden. Aber da sieht man schon, beide Ungarn und Polen sind ein bisschen abgerückt von den bisher vertrauten rechtsstaatlichen Normen, sagen wir mal. Orbán, der jetzt 10 Jahre in der Regierung ist, sagt, Ungarn sei eine illiberale Demokratie. Ich bin der Meinung, illiberal und Demokratie kann man gar nicht miteinander verbinden. Aber, und ist ein Widerspruch in sich, aber darüber können wir auch miteinander reden. Erst einmal möchte ich unsere Gäste begrüßen, und das ist Anton Pelinka, der aus dem sozusagen aus dem Ghetto in Tirol uns zugeschaltet ist, wo ja im Moment auch sehr viel los ist und auch sehr sowohl von Seiten des Bundes als auch von Seiten der Tiroler Regierung ein bisschen populistisch gearbeitet wurde und ein Konflikt entstanden ist rund um Corona, der in dieser Form eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Zum Zweiten, unser zweiter Gast ist Herr Ivo Mainzen. Er ist der NZZ, Neue Zürcher Zeitung, Entschuldigung, Korrespondent für Ost-Südosteuropa, natürlich auch für das riesengroße Österreich, ist ja klar, und kennt sich natürlich sehr gut in Ungarn und in Polen aus. In Ungarn, nicht nur er, sondern auch Anton Pelinka, Politikwissenschaftler, wissen wir, habe ich vorhin nicht gesagt, aber das weiß man eigentlich, muss man wissen, ja, weil Anton Pelinka ja auch lange in Budapest unterrichtet hat an der Soros-Universität und diese ganze Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren ja auch mitbekommen hat. Ich heiße alle recht herzlich willkommen bei diesem Zoom-Talk von Reporter ohne Grenzen Österreich, deren Vorsitz ich ja leite und freue mich sehr eben auf unser interessantes Gespräch und muss jetzt gleich noch, bevor ich das vergesse, und sowas vergisst man nämlich immer leicht, nämlich die guten Geister, die einen sonst noch umgeben. Und das sind in dem Fall unsere Partner, das Kuratorium für Journalistenausbildung, das diese Veranstaltung technisch ausrichtet. Herr Professor Pelinka, fangen wir in Amerika an. Das ist am weitesten weg von uns allen im Moment. Es ist heute entschieden worden, dass das Impeachment nun doch stattfindet, das Verfahren, und zwar mit immerhin 6 Stimmen auch von den Republikanern. Die Demokraten hatten 50, und sollte das nun tatsächlich weitergehen, brauchten die Demokraten nicht nur 6 Stimmen von den Republikanern, sondern 17. Wir werden sehen, ob das funktionieren wird oder nicht. Aber warum dieses Impeachment? Warum ist das so wichtig, auch den Demokraten, dass dies geschieht? Und das besagt ja, dass Donald Trump nie mehr kandidieren könnte für das höchste Amt im Land.
Es ist wichtig auch, um hier eine Art Dokumentation durchzuführen, gleichgültig wie das Verfahren ausgeht. Im Augenblick spricht alles dafür, dass es nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit geben wird, um Trump schuldig zu sprechen. Das heißt, es wird vermutlich nicht genügend republikanische Mitglieder des Senats geben, die für eine Verurteilung stimmen. Aber wichtig ist einmal, dass noch einmal alles summarisch festgehalten wird. Und wenn nicht eine Smoking Gun auftaucht, etwa, und das wäre meine Vermutung für eine solche Smoking Gun, wenn nicht aus dem Verteidigungsministerium ein Zeuge oder eine Zeugin auftritt, die sagt, Präsident Trump hat uns verboten, am 6. Jänner die Nationalgarde zu schicken. Das wäre so etwas. Also wenn das nicht passiert, dann ist damit zu rechnen, dass die große Zahl, die Mehrzahl der republikanischer Senatoren und Senatorinnen nicht für schuldig stimmen. Aber die Dokumentation ist schon eine Belastung für eine mögliche politische Zukunft Trumps und auch eine Belastung für die republikanische Partei. Denn was immer Trump erreicht hat und was immer er zerstört hat, vor allem hat er offenkundig die republikanische Partei zerstört. Und das ist das Interesse der Demokraten natürlich, nicht unbedingt das Interesse des Präsidenten Biden, der ja eher das Augenmerk auf das Paket, das Wirtschaftsankurbelung und Pandemiebekämpfung in den Mittelpunkt rücken sollte. Aber insgesamt ein Verfahren, das der Republikanischen Partei so oder so schaden wird.
Es war ja schon erschreckend, der Auftritt von Trump, überhaupt sein Verhalten während dieser Jahre, in denen er Präsident war. Er hat begonnen, hat gesagt, unsere Feinde sind die Journalisten, sind die Medien, glaubt ihnen nicht. Damit hat er gleich die Medien in Misskredit geschickt. Jetzt zum Schluss hat er auch mehr oder minder dazu aufgefordert, sich in Richtung Kapitol zu bewegen und dieses zu besetzen. Das hat mit Demokratiebewusstsein eigentlich nichts mehr zu tun. Ist das nun seine Person oder ist das auch eine sehr starke Haltung innerhalb der Bevölkerung?
Es ist natürlich der Anti-Elitismus und insofern kann man auch im Phänomen Trump einen Nutzen für die Demokratie sehen. Zum einen, dass natürlich Demokratie immer gefährdet ist und immer zu verteidigen ist. Zum anderen aber auch, dass es ein explosives Unbehagen gibt, das gar nicht sehr rational nachvollziehbar ist. Wenn wir uns anschauen, wer hat Trump gewählt? Weit überproportional weiße, am Land lebende Menschen ohne höhere Ausbildung. Das heißt, wenn man so will, es ist das neue Proletariat, das hinter Trump steht. Und das ist ja auch in europäischen populistischen Bewegungen so, dass wenn wir überhaupt von einer Arbeiterklasse und einer Arbeiterbewegung noch sprechen können, dann ist diese Arbeiterklasse und dann ist diese Arbeiterbewegung bei der Lega in Italien, bei Marine Le Pen in Frankreich und auch bei der Freiheitlichen Partei in Österreich. Und wenn ich die Schweiz hineinbringen darf, eigentlich auch bei Blocher und der Schweizerischen Volkspartei. Das heißt, es sind die sozial Schwächeren, die sich ausgegrenzt fühlen und die ein Ventil suchen. Und ihnen wird ein Ventil der groben Vereinfachung angeboten. Das ist ganz interessant. In meiner Jugend war der Begriff Establishment ein Feindbegriff für die Linke. Und der Trump ist der Begriff Establishment ein Feindbild für die Rechte geworden. Und das zeigt ja auch, wie sehr sich die Dinge verändert haben. Und das ist eben für die Vertreter der Mainstream-Parteien, der Republikaner vor Trump, der Demokraten, in Österreich sowohl für die Volkspartei als auch für die Sozialdemokratische Partei, das alles ist ja ein Zeichen, das man sehr ernst nehmen muss. Nicht, dass man dem nachgeben muss, aber es ist ernst zu nehmen, nach den Ursachen zu fragen und eine andere Möglichkeit zu finden, dass dieser Zorn, dieses Ärgernis derer, die sich zu kurz gekommen fühlen, dass dieses Ärgernis anderswo sich kanalisieren kann und sich anders ausdrücken kann.
Es ist ja ganz erstaunlich, denn Trump selbst ist ein Kind aus einer elitären Familie. Er gehört also nicht diesen Schichten an. Aber er hat sich die Sprache dieser Menschen angeeignet und ich nehme an, oder ist es so, meine Frage, dass er auf diese Art und Weise deren Vertrauen gewonnen hat, obwohl er ein elitärer Mensch ist?
Ja, aber es gibt natürlich in Österreich die Parallele. Vor ungefähr 2 Jahrzehnten hat Jörg Haider plakatieren lassen, er, nämlich Haider, sagt das, was ihr euch denkt. Und genau das ist das Trump-Motto. Er artikuliert etwas, was die weniger artikulationsfähigen quasi in ihrer Gefühlswelt haben. Zorn, Ärger über die da oben, über das Establishment. Und das Absurde sowohl bei Haider als auch bei Trump ist ja, dass das Personen sind, die in jeder Hinsicht aus dem Establishment kommen. Trump wirbt ja damit, dass er ein Milliardär ist und ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber man vertraut offenkundig in den populistischen Milieus einem angeblich erfolgreichen Milliardär eher als jemanden, der über ein Universitätsstudium und eine berufliche Karriere es in den Kongress geschafft hat. Das ist ein Widerspruch, den aufzudecken ist wichtig, aber zunächst müssen wir ihn zur Kenntnis nehmen. Der Millionär aus dem Bärental Haider war das Sprachrohr der Stimmen, die sich gegen die da oben gerichtet haben.
Kommen wir nochmal zu der Informationspolitik. Sie sagten vorhin, dass also gerade die Menschen in den ländlichen Gebieten, und die sind ja sehr groß in Amerika, Amerika besteht ja nicht nur aus New York und Chicago und Washington, sondern sehr viel auch aus dem sogenannten Wilden Westen. Und die Informationslage ist meistens oder doch sehr oft so, dass das vor allem über das Fernsehen läuft. Oder digitale Informationen. Ist das vergleichbar eigentlich mit der Türkei, wo auch die Landbevölkerung sich übers Fernsehen bisher informiert hat, oder Russland, wo auch die Printmedien nur ein, zwei Mal in der Woche verteilt werden oder versandt werden, sodass dadurch auch schon eine Informationsebene entstanden ist, die nicht immer mit der Realität etwas zu tun hat?
In den USA ist das Besondere, und das ist wirklich spezifisch amerikanisch und gilt sowohl nicht weder für Ungarn noch für Polen, dass es zwei miteinander völlig unverbundene Kommunikationsblasen gibt. Wer die New York Times liest und CNN schaut, schaut nicht Fox News. Und die kommunizieren, die Konsumenten von CNN und die Konsumenten von Fox News kommunizieren gar nicht miteinander. Das heißt, es ist die Gesprächskultur zusammengebrochen, aber es gibt Pluralismus, es gibt Medienpluralismus in den USA, und das ist der große Unterschied zum Beispiel zu Ungarn, wo dieser Medienpluralismus weitgehend schon verloren ist. Wer will, konnte sich die 4 Jahre Trump ständig mit Anti-Trump-Material informieren, indem man CNN geschaut hat und Washington Post gelesen hat. Das war immer möglich, das ist nie in Frage gestellt worden. Insofern sind die USA auf einem glücklicherweise sichereren Niveau, was die Medienkultur und damit eine wichtige Säule der demokratischen Kultur ist, als das in Polen und in Ungarn der Fall ist, wo es eine Tendenz zur Monopolisierung der Kommunikation gibt. Und das ist das besonders Gefährliche.
Einhaken darf. Also ich glaube, man muss da enorm unterscheiden zwischen Polen und Ungarn, weil also Ungarn bin ich völlig bei Ihnen, absolut. Also ich denke, Polen hat in gewisser Weise schon auch Parallelen zu den USA, eben wo man diesen staatlichen Fernsehsender hat, TVP, regierungsnah, TVN, der den Amerikanern ja gehört, der Discovery Group, der oppositionsnah ist. Man hat Zeitungen wie die Gazeta Wyborcza, die ganz klar oppositionsnah ist, die früher ja auch der Bürgerplattform nahestand, der heutigen größten Oppositionspartei. Gleichzeitig hat man jetzt den staatlichen Erdölkonzern Orlen, der jetzt diese ganzen Regionalmedien gekauft hat von der deutschen Passauer Verlagsgruppe. Also ich glaube, ich nehme das in Polen, auch wenn ich dort bin, sehr stark wahr, dass das auch sehr zwei parallel verlaufende Öffentlichkeiten sind, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren, und ist natürlich fatal, weil es gibt wie kein gemeinsames Bild der Öffentlichkeit mehr, und das kann man dann auch enorm politisch ausschlachten. Und ich glaube, dann manchmal kommt dann auch diese Idee eines rationalen Diskursraumes, einer rationalen Öffentlichkeit, wo man mit Argumenten quasi kämpft, die stößt dann an Grenzen, weil es geht vielleicht gar nicht um Argumente, sondern es geht um den Absender, und je nachdem, wer der Absender ist, ist das dann für eine Gruppe sowieso schon illegitim.
Wir haben jetzt in Polen eine ganze Reihe von Demonstrationen gehabt. Wie werden die denn kommuniziert in den Medien? Verschieden, staatstreu oder regierungstreu? Also wir haben die Demonstrationen gehabt gegen das Verbot der Abtreibung. Wir haben heute gerade wieder eine Demonstration gehabt gegen die Werbesteuer für die Medien, wo also eine ganze Reihe von Medien einfach nur die erste Seite schwarz gedruckt haben, aus Protest, weil das natürlich ein großer finanzieller Belast wäre. Gibt es da eine Einheitlichkeit oder gibt es da eben so konträre Stellungnahmen und Positionen auch bei den Medien, die zu einer weiteren, sagen wir mal, auch Spaltung der Gesellschaft führen könnten?
Ja, also ich glaube, wenigen Ausnahmen ist es schon so, dass da sehr konträre Meinungen vorherrschen. Gerade der Frauenstreik, ich war damals auch in Polen im Herbst und habe das sehr eng mitverfolgt. Das ist schon etwas, Also das Spannende war ja, dass es im Herbst diesen Moment gab, wo dieser Frauenstreik eigentlich so über das übliche, eher großstädtische, urbane Milieu, liberale Milieu hinausging. Also wo man plötzlich Demonstrationen hatte an Orten, die irgendwie 30 Jahre keine einzige Demonstration gehabt hatten. Also es gab diesen Moment, wo einfach der Ärger und auch diese sehr fundamentalistische Gesellschaftspolitik der Regierung, muss man ja auch sagen, also auch im Zusammenhang mit der katholischen Kirche, wo es nicht mehr um eine Art von Konservatismus ging, der ja in Polen sehr weit verbreitet ist, sondern wirklich die Leute Angst hatten, auch viele Frauen, die jetzt vielleicht nicht links dachten, einfach Angst hatten, dass man sich da irgendwo zurückbewegt, hinter Errungenschaften, die man vielleicht irgendwie als Frau sich damit gerechnet hatte schon. Aber was man dann auch...
Errungenschaften, sag ich als Frau.
Würde ich auch so sehen, aber natürlich nicht alle, aber ja. Aber dass dann schon sehr schnell auch gerade in den regierungsnahen Medien Angriffe kamen gegen die Führerinnen des Frauenstreiks, gegen eine Marta Lempart, die natürlich eine umstrittene Figur ist, die selber auch das ihre dazu beigetragen hat, dass sie provoziert und auch die Slogans der Demonstrationen war ja teilweise wirklich sehr obszön. Also das gab dann so eine Mischung aus, dass sich gewisse Leute davon nicht angesprochen fühlten, aber dass dann die Regierungsmedien da wirklich auch massivste Kampagnen begannen. Und ich glaube, das krasseste Beispiel ist zum Beispiel dieser rote Blitz, den man ja überall sieht, der nicht zu diesem Emblem geworden ist, wo dann Bischöfe und Regierungspolitiker kamen und einfach Tag für Tag behauptet haben, das seien SS-Runen und das seien quasi Nazis, die da demonstrierten, wo es eigentlich völlig unbestritten war, dass das ein Symbol ist der Warschauer Aufständischen im Zweiten Weltkrieg. Also einfach, dass man wieder besseres Wissen das erzählt hat. Aber ich glaube, es hat funktioniert, weil letztlich ist dieser Frauenstreik zwar immer noch sehr beeindruckend und die Forderungen, die sind da und die katholische Kirche hat stark an Ansehen verloren, aber irgendwie zu einer Plattform, die jetzt auch institutionell politisch gegen die Regierungspartei verwendet werden könnte, ist sie nicht geworden. Und das ist natürlich nicht gut für die Opposition, denke ich, wenn die eine Chance haben will, die Macht jemals wieder zu übernehmen.
Wie sieht es eigentlich aus im Hinblick auf den Antisemitismus? Sie sagten ja schon, es ist ein sehr katholisches Land. Der Antisemitismus war auch dort virulent, ziemlich sogar in vergangener Zeit. Kann man das vergleichen mit Ungarn, wo ja Orban auch versucht, die antisemitischen Parteien für sich zu gewinnen, indem er auch einen antisemitischen Kurs fährt?
Ich finde es eine sehr schwierige Diskussion, ehrlich gesagt, weil es, ich glaube, in Ungarn ist es noch ein bisschen klarer, einfach auch, weil diese Figur von George Soros natürlich sehr einfach für diese antisemitischen Andeutungen verwendbar ist. Und das wird ja sehr konsequent gemacht. Aber es ist auch eine jüdische Figur, die da quasi im Zentrum steht. Also das wird, glaube ich, ist für Orban einfacher als in Polen, wo es ja vor knapp 3 Jahren diesen riesigen Streit gab um das Holocaust-Gesetz. Also wo es ja darum ging, dass die polnische Regierung eigentlich es strafbar machen wollte, dass man quasi schreibt, dass Polen am Holocaust in irgendeiner Form beteiligt gewesen seien. Und es gab auch gestern dieses Urteil gegen 2 Historiker, die ein großes Buch geschrieben haben über Beteiligungen von Zivilbevölkerung an Judenmorden. Die wurden jetzt dazu verurteilt von einem Gericht, sich zu entschuldigen, was ich von der Meinungsfreiheit her sehr, sehr problematisch finde, von der Meinungs- und Forschungsfreiheit. Aber gleichzeitig ist es weniger, glaube ich, in der polnischen Regierung, dass Leute jetzt hinstehen und wirklich sehr bewusst mit diesen Codes spielen. Also das würde ich dann doch den meisten eigentlich nicht unterstellen, dass sie das so direkt machen.
Könnte man sagen, das ist eine nationalistische Geschichtsklitterung, die da versucht wird?
Ich glaube, eine Klitterung, finde ich, geht zu weit, aber es ist sicher eine Art von Revisionismus, der Aspekte ausblendet, die nicht in diesen nationalen Opfermythos hineinpassen. Es ist, denke ich, die Polen beschweren sich zu Recht, dass oft von zum Beispiel polnischen Vernichtungslagern geredet wird, weil die halt einfach das Pech hatten, dass sie das Gebiet stellten, wo die Nationalsozialisten, die deutschen Nationalsozialisten ihre Lager gebaut haben. Also ein Stück weit kann ich es nachvollziehen. Ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, dass die Polen sagen, wir waren auch Opfer und wir wurden millionenfach ermordet und das Terrorregime in Polen, das war auch sehr schlimm. Und das, denke ich, ist in Westeuropa weniger präsent, diese Schrecken, die in Polen waren. Also bis zu dem Punkt kann ich es nachvollziehen. Aber das Problem ist natürlich, glaube ich, nicht nur in Polen, sondern in ganz Osteuropa ist, dass man oft dann mit dieser Forderung nach Anerkennung der eigenen Opferrolle entwertet man auch die anderen Opfer. Und es ist dann immer gleich, ja, eigentlich waren die Verbrechen der Nazis in Polen genauso schlimm wie der Holocaust. Das sind dann immer diese Vergleiche, oder? Und die sind einfach extrem problematisch. Und ich finde es umso schwieriger, wenn man dann per Gesetz oder per Gerichtsentscheid eigentlich Forschung, die nicht in die eigene nationalen Mythen hineinpasst, so mundtot macht. Also das geht ja eigentlich
gar nicht. Bitte eine Anmerkung zu Ungarn oder dazwischen schieben. In Ungarn gibt es ja den Disput rund um die Person Horthy. Die Politik der ungarischen Regierung und insbesondere auch des Ministerpräsidenten ist ja ganz eindeutig den Holocaust, der in Ungarn eine besondere Dimension hat, weil er ja 43, 44 in kürzester Zeit die größtmögliche Zahl von ungarischen oder nach Ungarn geflüchteten Jüdinnen und Juden in die Gaskammern von Auschwitz transportiert hat, ausschließlich dem Deutschen zuzuschieben und die Mitverantwortung der Regierung Horthy, eines Bündnispartners von Nazi-Deutschland, und die Mitwirkung der ungarischen Gendarmerie bei der Verhaftung um des Abtransportes der Juden und Jüdinnen in Ungarn völlig zur Seite zu schieben. Und da gibt es am Szabadság-Tér in der Mitte von Budapest ein ganz interessantes Denkmal. Da wird ein androgyner Engel überfallen von einem Raubgeier und der androgyne Engel ist Ungar und der Raubgeier ist Deutschland. Und dieser androgyne Engel war beim Bündnispartner Adolf Hitlers. Und die Regierung Horthy hat monatelang aktiv mitgewirkt am Holocaust. Und das wird völlig verdrängt. Und es gibt ja auch nach wie vor am Rande freilich des Szabadság-Tér ein Horthy-Standbild. Das heißt, die Regierung Horthy wird nach wie vor verteidigt in der offiziellen Geschichtsschreibung. Freilich ist das höchst umstritten und es gibt in Ungarn genügend Gegenstimmen. Übrigens bei allem Liebeswerben der ungarischen Regierung und der Fidesz-Partei über Netanyahu hier das Thema Antisemitismus wegzuwischen, hat die starke jüdische Gemeinde in Budapest sich massiv gegen diese Geschichtsgitterung bezogen auf die Person Horthy und die ungarische Regierung der Jahre 43 und 44 ausgesprochen. Mhm.
Es ist ja damals auch sehr viel jüdisches Eigentum aus Österreich nach Ungarn gebracht worden. Und Ungarn hat ja auch dann Restitutionsgelder gezahlt, weil Österreich nicht auch keine Lust hatte zu zahlen. Und wenn nachgewiesen wurde oder nachgewiesen werden konnte, dass diese Kunstgegenstände und das Vermögen sozusagen nach Ungarn gebracht worden war, wurde Ungarn zur Kasse gebeten und hat auch gezahlt. Das ist ja immerhin etwas Gutes im Gegensatz zu Österreich. Österreich hat sich zu solchen Zahlungen ja sehr viel später erst entschlossen sozusagen. Aber bleiben wir nochmal bei Soros. Sie waren ja an der Soros-Uni.
Bitte nicht Soros-Universität sagen. Das ist eine Terminologie der Fidesz-Partei. Das war die Central European University.
Gut.
Das ist sie weiterhin. Ja. Und diese Universität ist dankbar dass Soros sie finanziell unterstützt hat, aber sie war nie die Soros University.
Okay, das ist eine unzulässige Abkürzung, Entschuldigung.
Ja, es ist eine zum Missbrauch einladende Abkürzung.
Mhm. Aber dann sagen wir auch, dass ja Orban mit einem Soros-Stipendium sein Studium betrieben hat zum Teil. Das können wir da auch sagen, und sozusagen um das wieder auszugleichen.
Ja. Herr Orban ist ein intelligenter Zyniker, auch in seiner Europapolitik. Er denkt gar nicht daran, die EU zu verlassen, weil er genau weiß, dass Ungarn ein Hauptprofiteur der Umverteilungsleistungen der Europäischen Union ist. Aber er reizt immer wieder aus und er spielt das antieuropäische Ressentiment gegen die Bürokraten in Brüssel. Das kennen wir ja auch von anderen Populisten. Das kennen wir auch von der britischen Brexit-Kampagne. Aber er wird sich hüten, diese Melkkuh EU ernsthaft zu vergrämen oder gar zu schlachten. Davon ist ja übrigens er persönlich auch. Seine Familie und seine Freunde sind ja, wie man weiß, durch journalistische Recherchen ja Hauptnutznießer auch. Und Fördermittel, die von der Europäischen Union nach Ungarn gekommen sind. Also diese Melkkuh EU bleibt, aber trotzdem wird sie als Feindbild verwendet.
Ja, die Rechtsstaatlichkeit liegt ihm ja auch etwas im Magen, auch die Argumentation der EU. Warum ist die EU so vorsichtig, wenn sie doch weiß oder wenn... Ja, sagen wir mal kurz, personalisieren wir sie, sagen die EU weiß, dass Ungarn sehr wohl von diesen Zahlungen abhängig ist, also die Melkkuh braucht. Warum ist dann Brüssel so zaghaft zum Teil?
Na, wer ist die Europäische Union? Die Kommission, der Rat, das Parlament. Das Parlament ist am wenigsten vorsichtig, denn es kann mit einfachen Mehrheiten Beschlüsse fassen. Aber die entscheidende Frage ist ja, wenn Einstimmigkeit im Rat gefordert ist. Und hier können Polen und Ungarn jederzeit mit einer Vetodrohung Beschlüsse verhindern. Aber ich sehe den Kompromiss des Vorjahres als einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Zum ersten Mal ist im Prinzip von Ungarn und Polen anerkannt, dass Finanzflüsse mit Rechtsstaatlichkeit in Verbindung kausal gebracht werden können. Und der Europäische Gerichtshof fasst da seine Beschlüsse auch nicht einstimmig. Das sind unabhängige Richterinnen und Richter. Und ob jemand aus Polen oder Ungarn kommt, spielt keine Rolle. Und selbst wenn es eine Rolle spielte, kann ein ungarischer Richter, eine polnische Richterin überstimmt werden. Das heißt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich sehe das eigentlich nicht als einen großen Erfolg der polnischen und der ungarischen Regierung. Das ist ein Nachgeben Ungarns und Polens, das in den nächsten Jahren wohl noch Folgen haben wird. Das heißt, ich sehe die EU als eigentlich versteckten Sieger. Und die EU war wohl beraten, das nicht mit Triumphgeheul.
Aber es ist natürlich sehr spannend, diese ganze Rechtsstaatlichkeit-Geschichte. Weil klar, diese Blockade, die die beiden Staaten hatten, logisch. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass es auch andere Staaten gibt, die durchaus Vorbehalte haben gegen einen Rechtsstaatsmechanismus, der zu scharf ist. Und da waren natürlich dann auch Länder wie Spanien und Italien, die waren nicht mal so unglücklich, dass sie sich da ein bisschen hinter den beiden Pöblern aus Ostmitteleuropa verstecken konnten, oder? Und der andere Punkt, den ich schon auch, also wo der Punkt, wo ich die Kritik aus Ungarn und Polen ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass natürlich diese Definition von Rechtsstaatlichkeit ist nicht ganz ohne. Und da hat man ja dann wirklich auch nachgeschärft und da eine sauberere Definition davon gehabt. Aber, und auch, dass man das jetzt über das Europäische Gericht macht, das ist, glaube ich, der einzig saubere Weg. Weil wenn das natürlich über ein politischer Weg ist, wo man entscheidet, wer ist jetzt rechtsstaatlich irgendwie ein Delinquent und wer nicht, dann ist das natürlich eine schwierige Sache, weil ganz so einfach zu definieren ist das ja doch nicht.
Kommen wir nochmal zu den Medien in Ungarn. Ich meine, wir haben jetzt gerade stehen wir unter dem Eindruck des Clubradios, das nicht mehr die Lizenzen bekommt, die Lizenz zu senden. Ich erinnere mich, vor 10 Jahren war es schon mal das Clubradio, das gefährdet war. Das war ein sehr kritischer Sender, der damals vor allem Gesprächssendungen hatte, dann aber, um die Lizenz nicht zu verlieren, immer mehr Musik gespielt hat, weil Musik eben indifferent sein kann, wenn man nicht gerade politische Musik nimmt oder Lieder oder Texte oder wie immer. Jetzt wird dieses Radio ganz eingestellt. Also es bekommt keine Lizenz mehr und es wird online weiter existieren. Das ist vielleicht gerade die richtige Zeit in Zeiten von Corona. Aber trotzdem, dieser Weg in eine völlig kontrollierte Medienlandschaft, das ist etwas, glaube ich, jedenfalls sehr Gefährliches. Und ist das überhaupt, wie einfach oder wie leicht oder wie unmöglich wird es sein, solche Tendenzen wieder rückgängig zu machen?
Also das ist ja der Grund, warum seit Jahren alle Beobachter der ungarischen Politik sagen, die ungarischen Wahlen sind frei, aber nicht fair. Und der Hauptgrund, warum sie nicht fair sind, ist eben, dass im Bereich der Wahlkampfkommunikation es eine extrem schiefe Ebene gibt. Und die wird erzeugt, dass eben über die Lizenzvergabe Rundfunk und Fernsehen ständig unter Regierungsdruck sind und durch den Verkauf von Printmedien an Freunde des Viktor Orban hier ebenfalls eine schiefe Ebene entsteht. Und das ist das Illiberale an der ungarischen Demokratie. Und da hat man ja den Unterschied zu den USA gesehen. Die amerikanische Medienlandschaft in ihrer polarisierten Pluralität hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass der de facto Putschversuch vom 6. Jänner nicht erfolgreich war, schon im Vorfeld, dass der autoritäre Präsident Donald Trump mit einer überzeugenden Mehrheit abgewählt wurde. Das heißt, da sind die Wahlen frei und fair, trotz Donald Trump. In Ungarn sind sie zwar frei, nach meinem Wissen ist das Wahlgeheimnis nicht gefährdet in Ungarn, aber unfair, weil im Vorfeld kein auch nur annäherndes Gleichgewicht zwischen Regierung und Opposition besteht. Das mag in Polen etwas anders sein, aber in Polen ist es auch eher die Unabhängigkeit der Gerichte, die die Illiberalität darstellt oder die mögliche Abkehr von der liberalen Demokratie. Hier ist es die Gerichtsbarkeit, in Ungarn sind es die Medien, die das illiberale Element darstellen und das letztlich die Qualität der Demokratie bedroht und die Fairness etwa freier Wahlen.
Und ich meine, was ja wirklich interessant ist an Ungarn, ist, das sind ja ganz viele, ganz kleine Schritte, die jetzt in den letzten 10 Jahren unternommen wurden. Und ich glaube aber doch, dass es ein paar strukturelle Gründe gibt, die man nennen kann. Also ein Punkt ist natürlich, dass der Medienmarkt in Ungarn, der war halt immer schon sehr schwierig. Also der war einerseits ist er halt sehr klein, er ist sprachlich sehr isoliert und gleichzeitig war der lange von ausländischen Investoren dominiert. Also unter anderem auch also Axel Springer zum Beispiel oder auch Ringier aus der Schweiz, die da sehr wichtig war. Und da brauchte es dann von der Regierung gar keinen Holzhammer, sondern nur so ein bisschen ein Drehen an gewissen gesetzlichen Schrauben. Sehr wichtig war auch, dass man Investoren stets zu verstehen gegeben hat, dass es nicht erwünscht ist, in gewissen Bereichen ihr Geld anzulegen, sonst hätten sie in anderen Bereichen Probleme. Das ist zum Beispiel der Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom passiert, die früher die Besitzerin von Origo war, das heute ein absolut regierungstreues Medium ist. Und diese Geschichte von Index letztes Jahr, das war jetzt neben Clubradio, glaube ich, die zweite wirklich noch so wichtige Volkszeitung, kann man fast sagen. Das war eine Webseite natürlich. Aber auch dort, die hatten Geldprobleme an einem gewissen Punkt und dann stiegen Investoren dort ein, die eine gewisse Nähe zur Regierung hatte. Und dann im richtigen Moment mussten die dann ein bisschen Druck machen und das war dann halt schon genug, um dann im Falle von Index zum Beispiel die Belegschaft dazu zu bringen, geschlossen zu kündigen, oder? Weil sie einfach diesen Druck, der immer ein bisschen größer geworden ist, irgendwann nicht mehr ausgehalten haben. Und deshalb, glaube ich, ist eben auch diese Rechtsstaatlichkeitssache jetzt zum Beispiel, wenn man versuchen möchte, diese Medienpluralität in Ungarn wiederherzustellen, ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, weil die Regierung in Budapest ist auch enorm gut darin, immer diese einzelnen Fälle sehr detailliert und formalistisch durchzuargumentieren. Und man merkt dann häufig halt auch, dass ihre Gegner auch fachlich nicht ganz auf der Höhe sind. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie zum Beispiel eine Judith Varga, die Justizministerin, die kann dann halt ihre Kritiker teilweise an die Wand reden, weil sie sich einfach mehr auskennt und all diese Kleinigkeiten, all diese Feinheiten der Gesetze kennt. Und die Europaparlamentsabgeordneten, die da irgendwie öffentlich als kritisch auftreten, kennen das dann teilweise nicht. Und der Punkt ist, dass dann am Schluss der Eindruck entsteht, glaube ich, bei einer größeren Anzahl von Ungarn, auch durch diese Propagandamedien dann natürlich bestärkt, dass da ja eigentlich alles okay sei. Noch ein letzter Gedanke dazu. Also in Russland, ich habe auch lange in Russland studiert und gearbeitet, und in Russland hat man das zum Beispiel auch lange immer so gemacht, dass alle Kritik wurde dann quasi mit Verweis auf die Rechtslage im eigenen Land, wurde die abgelehnt, oder? Und am Schluss ist das dann wie so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, weil man hat ja die Gesetze, die schreiben etwas vor und die sind aber so gemacht, dass sie immer gegen die Richtigen oder gegen die Falschen eingesetzt werden können. Und am Schluss läuft dann auch die Kritik oft einfach ein bisschen ins Leere. Das ist sehr komplex, finde ich, wie man das lösen soll.
Ja, so wurde auch die Central European University aus Budapest vertrieben und hat ein Gesetz gemacht. Und mit Berufung auf dieses Gesetz ist die EU faktisch in Budapest gelähmt worden. Aber immer mit dem Hinweis, der Gesetzgeber wollte das so. Ich weiß, also 2017 war der österreichische Bundespräsident in Ungarn auf Staatsbesuch und er hat auch mit Orbán die CEU-Frage besprochen. Und Orbáns Antwort war, ich bin Regierungschef, ich mische mich doch nicht in die Rechtsstaatlichkeit ein. Das ist ein Gesetz, dafür ist das Parlament zuständig und für die Umsetzung ist die Unterrichtsministerin zuständig und ich bin völlig unparteiisch daneben stehend. Das ist genau das Gleiche passiert. Aber natürlich, alle wissen, und Orbán hat gewusst, dass es Van der Bellen weiß, dass das natürlich von Orbán ausgegangen ist, der nun hier sich sozusagen als den Rechtsstaat respektierender Zuschauer darstellt.
Was passiert eigentlich mit den Menschen? Nämlich mit jenen Journalistinnen und Journalisten, die jenen Medien angehört haben oder für jene Medien gearbeitet haben, die mundtot gemacht worden sind, sagen wir mal so. Ich erinnere mich, vor 10 Jahren bin ich sehr oft angerufen worden oder im Laufe des ersten halben Jahres, nachdem Orbán an der Macht war, und wurde gefragt, ob ich nicht vielleicht Jobs für sie wüssten. Sie seien noch nicht gekündigt, aber sie gehen davon aus, dass sie in 4 bis 8 Wochen gekündigt werden. Ich habe da nicht sehr viel helfen können, aber ein bisschen nur. Aber was geschieht dann mit den Menschen? Ich meine, in China, das ist jetzt ein krasser Vergleich, sind sehr viele Medienmenschen dann in die Landwirtschaft gegangen und sind Feldarbeiter geworden, ja? Ungarn ist ein wesentlich kleineres Land als China. Also müssen Sie, was können Sie in Ungarn noch tun? Weil Sie sind ja dann auch irgendwie punziert dadurch, dass Sie kritisch waren.
Also ich kann es jetzt nur zum Beispiel sagen, jetzt bei Index oder letztes Jahr, also da sind dann viele schlussendlich bei Telex gelandet. Das war also dieses Nachfolgeprojekt, das halt dann einfach deutlich kleiner ist. Als Neb Sabacak diese Zeitung aufgelöst wurde, da habe ich auch gehört, dass da viele bei dieser Magyar Hang gelandet sind. Das ist auch so eine kleine Zeitung. Also es gibt ja schon diese kleinen Projekte, die dann aus diesen großen wiederum entstehen. Aber es sind natürlich Arbeitsbedingungen, die ja, also sehr hart sind. Mhm. Das ist, die Löhne sind dann halt deutlich tiefer und man arbeitet mehr. Und ich meine, ich glaube, viele Journalisten kennen das, wie das ist, wenn man in einer Redaktion sitzt, wo es vielleicht 10 Leute gibt, die dann die ganze Arbeit teilen müssen. Und wenn man dann auch noch große Probleme damit hat, Anzeigen zu bekommen, weil halt Druck ausgeübt wird und weil sich das eben nicht gehört, in diesen oppositionellen Medien Anzeigen zu schalten, dann ist das schon sehr schwierig. Und also ich finde auch, wo ich es auch beobachtet habe letzten Herbst in Polen, bei diesen ganzen Aktivisten und Aktivistinnen, wo ja da teilweise auch viele Leute aus der Kultur- und Medienszene drin sind, die sind einfach erschöpft. Weil die sind teilweise einfach seit Jahren dabei, jedes Wochenende organisieren sie das, versuchen irgendwie, haben vielleicht einen anderen Job auch, also machen das ja nicht vollberuflich unbedingt. Aber die sind wirklich einfach erschöpft und der Druck wird immer größer und es sind vielleicht schon immer wieder neue, die dazukommen. Aber das ist, glaube ich, wirklich auch so Teil der Strategie, dass man die Leute einfach auslaugt, oder?
Vielleicht noch ein Hinweis, es ist ja beim Journalismus auch das Problem der Sprache. In den medizinischen Berufen gibt es eine massive Abwanderung, gerade aus Polen und auch aus Ungarn. Aber in diesen Berufen genügt es ja, dass man annähernd Deutsch, annähernd Englisch, annähernd Französisch sprechen kann, um in den deutschsprachigen Ländern oder in Frankreich oder bis vor kurzem auch im Vereinigten Königreich einen Job zu bekommen, der übrigens viel besser bezahlt wird als in Polen oder in Ungarn. Im Journalismus ist das praktisch nicht möglich oder kaum möglich. Und das ist, damit ist, sind die Vorteile des europäischen Binnenmarktes für Journalisten kaum nutzbar, die in anderen Berufszweigen sehr wohl vorhanden sind. Übrigens, Polen und Ungarn haben beide massive Probleme mit einem Ärztemangel, mit einem Mangel an Krankenpflegepersonal, weil die gehen einfach weg, die werden gebraucht. Über der Grenze hinter Frankfurt an der Oder werden polnische Krankenschwestern mit Handkuss genommen. Die brauchen nur ein wenig Deutsch können. Für Journalisten ist das nicht möglich.
Ja, ich meine, das merkt man ja schon allein als österreichischer Journalist oder Journalistin. Auch Deutsch ist keine Weltsprache. Und wenn man hier keinen Platz mehr hat, dann ist der Markt in Deutschland zwar größer, aber auch der wird immer kleiner. Also die Sprache, und die Sprache ist ja das Werkzeug, mit dem man als Journalist, Journalistin arbeitet, dann ist das Werkzeug stumpf geworden sozusagen. Das ist eine große Schwierigkeit und das ist eine große Gefahr für Journalisten generell, wenn sie aushalten und kritisch bleiben. Mir fällt auf, dass also gerade in diesen Ländern diese Ausdauer unglaublich stark ist. Ich habe das also gerade in den sogenannten liberalen Demokratien weniger erlebt. Gerade da, wo Journalisten unter Druck sind, sei es nun in Ungarn, sei es in Polen, sei es in Russland, sei es in der Türkei, die halten durch. Und das finde ich bewundernswert. Woher nehmen diese Menschen diese Kraft?
Ja, ich find's eine schwierige Frage. Also ich meine, man könnte sagen, klar, die Geschichte in den Ländern ist anders. Auch Leute, die in meinem Alter sind, Ende 30, die haben die 90er Jahre erlebt als Kinder und Jugendliche. Und das waren andere 90er Jahre in diesen Krisengesellschaften damals, als was man vielleicht in Österreich oder der Schweiz, definitiv der Schweiz, erlebt hat. Aber das sind dann natürlich auch so ein bisschen klischierte Erklärungen. Aber ich, also was ich mir noch plausibel scheint, ist halt, dass dieses Gefühl quasi, dass jetzt nach diesem Kommunismus und nach dieser wirklich schrecklichen Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass man da jetzt Teil dieses Europas wird und dass man auch irgendwie eine Art von Entwicklung in eine Richtung geht, die man in den 90er Jahren, glaube ich, noch gedacht hat, ja, das geht jetzt alles in Richtung Demokratie und freie Marktwirtschaft und liberaler Werte, dass das sowohl also irgendwie für beide Seiten dieser polarisierten Gesellschaften ein Erklärungsfaktor ist. Also dass man sowohl diese Gegenbewegung gegen diesen Liberalismus, das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel die polnische Regierungspartei so stark ist, dass sie sich so als nationalistische Gegenbewegung gegen die Globalisierung und Liberalismus präsentieren kann. Aber dass es halt doch auch sehr viele Leute gibt, die dann vielleicht halt nicht ganz so zynisch sind wie vielleicht unsereins oder gewisse Leute in unseren Gesellschaften, die das dann halt einfach sehr als automatisch und als gegeben anschauen. Und das Beispiel der Schweiz ist dafür für mich perfekt. Er ist wahrscheinlich eines der demokratischsten Länder der Welt. Und doch hat man regelmäßig Wahlen, bei denen oder respektive Abstimmungen, bei denen zwischen 20% und 30% teilnehmen und alle anderen bleiben auf Bequemlichkeit und Desinteresse einfach zu Hause.
Ja, das würde ich nicht unbedingt als Schwächezeichen sehen. Eine hohe Wahlbeteiligung ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal der Demokratie an sich. Das ist eher ein Zeichen für eine polarisierte Gesellschaft. Nicht wählen können, nicht wählen müssen, sind verschiedene Dinge. Nicht wählen können ist unakzeptabel in der Demokratie, aber wählen müssen ist ebenso unakzeptabel. Das heißt, die Freiheit, nicht zu wählen, ist Teil der demokratischen Freiheit. Und wenn in der Schweiz etwa bei einer Volksabstimmung in einem Kanton 20-30% wählen gehen, heißt das, 70-80% ist das nicht wichtig genug. Auch das ist eine legitime Meinungsäußerung, eine Interessensbekundung. Also ich würde die geringe Wahlbeteiligung, wenn die Freiheit und die Fairness des Wahlganges garantiert ist, und ich gehe in der Schweiz im Allgemeinen davon aus, dass es so ist, aber ich würde diese geringe Teilnahme nicht als Krisensymptom sehen, sondern ja, wenn man mit beiden Ergebnissen zufrieden sein kann, warum soll man da hingehen?
Ja, aber es ist, Sie haben recht, es ist eine legitime Entscheidung, aber es ist natürlich ein Problem letztlich dann doch längerfristig für die Legitimität der Volksentscheide, weil wenn die natürlich jeweils regelmäßig von 10-15% der Gesamtbevölkerung getroffen werden, dann glaube ich schon, dass das längerfristig einen Effekt hat. Aber egal, ich meine, wir reden jetzt...
Ja, das ist ein Grund, warum ich ein bisschen skeptisch bin, wenn man die direkte Demokratie, also die Volksentscheide der Schweiz zum Beispiel, als ein Allerweltsheilmittel preist. Nicht? Also die Demokratie ist primär eine repräsentative, und da gibt es auch in der Schweiz, bei Nationalratswahlen ist die Wahlbeteiligung, soweit ich weiß, meistens über 50%. Das mag aus der österreichischen Sicht wenig sein, aber verglichen mit der Beteiligung bei den Volksentscheiden ist das doch erheblich größer. Demokratie ist zuallererst indirekte Demokratie, und dann kann man die direkte Demokratie dazugeben. Aber das ist kein Allerheilsmittel.
Ja, wir haben jetzt Fragen, die ich zitieren möchte. Und zwar eine Frage lautet: Warum war die EU, die Europäische Union, die Gremien der Europäischen Union zu langsam oder zu lahm bei der Einrichtung eines Medienrates im Zusammenhang mit Ungarn?
Also ich kann das jetzt nicht ganz konkret beantworten, aber ich denke, was man schon hinzufügen kann zur Reaktion der EU, ist, dass natürlich es schon auch starke wirtschaftliche Interessen gibt in Ungarn, die natürlich eine Rolle spielen. Und ich denke, in der EU geht ohne Deutschland wenig. Und Deutschland und Ungarn, das sind hervorragende Beziehungen. Und das weiß auch Viktor Orban ganz, ganz genau. Und aus diesem Grund schaut er auch immer, dass zum Beispiel die deutsche Autoindustrie, die in Ungarn eine absolut zentrale Rolle spielt, die hat er noch nie angegriffen, und das hat sehr gute Gründe. Und dieses Band, also ich denke, manchmal ist das auch ein bisschen ein falsches Bild, das die Medien da produzieren, gerade in Deutschland, dass man das Gefühl hat, irgendwie, dass jetzt Ungarn und Deutschland so ein angespanntes Verhältnis hätten. Aber das ist, glaube ich, nicht so. Also es ist so auf einer öffentlichen Ebene, aber Im Allgemeinen versteht man sich da sehr gut und stimmt sich Ungarn, glaube ich, auch stets mit den Deutschen ab, wie weit sie wirklich gehen können, ohne dass man...
Also ich verstehe das Argument, ich habe es auch oft gehört, aber ich sehe es ein bisschen übertrieben. Denn BMW muss nicht in Ungarn produzieren. BMW kann genauso gut außerhalb der EU, etwa in der Ukraine oder auch in der Türkei produzieren. Das heißt, Ungarn ist durchaus nicht in der Lage, diktieren zu können. Ungarn profitiert vielleicht mehr als die deutsche Autoindustrie, dass deutsche Autowerke hier in Ungarn produzieren. Das ist eine beidseitige Abhängigkeit. Und ich möchte nur erwähnen, ich war noch in Budapest fulltime beschäftigt, als Angela Merkel auf offiziellen Besuch gekommen ist. Und sie hat auf einer gemeinsamen Pressekonferenz neben Viktor Orban stehend erklärt, sie kann sich keine Demokratie vorstellen, die nicht liberal ist. Und das war eine eindeutige Ohrfeige für Viktor Orban, der sich auch sehr unangenehm berührt gezeigt hat. Also ich sehe das deutsch-ungarische Verhältnis nicht so, als dass Ungarn hier Deutschland unbedingt erpressen kann. Warum soll BMW nicht außerhalb der EU produzieren, wenn es um geringe Lohnkosten geht? Das Argument sind ja geringe Lohnkosten. Aber die kann man vielleicht in der Ukraine sogar besser noch nutzen als in Ungarn. Also, ich verstehe das Argument, aber ich sehe es als ein wenig übertrieben an.
Alles einverstanden, aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass Ungarn Deutschland erpresst, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich, wie Sie auch sagen, eine für beide Seiten sehr einträgliche Partnerschaft. Und ich glaube, es geht eben auch nicht nur um tiefe Lohnkosten, es geht auch um politische Berechenbarkeit, es geht um Stabilität. Und zum Beispiel, was ich sehr spannend fand, war diese Diskussion vor 2 oder 3 Jahren um dieses angebliche Sklavengesetz, wo Ungarn das Arbeitsrecht liberalisierte. Und das war ja etwas, das wollten die internationalen Investoren, weil sie haben da auch ein Problem. Und Orban tut alles, um denen das Leben dort so angenehm wie möglich zu machen. Also nicht im Sinne einer Erpressung, aber es ist einfach sehr positiv.
Das macht doch Orban abhängig davon. Denn man kann die deutschen Autos, die derzeit im Raum GR produziert werden, auch ganz woanders produzieren. Das heißt, Orban macht sich, indem er den Produzenten der Automobilindustrie anderen Investoren entgegenkommt, ja auch wiederum abhängig. Also ich sehe das ambivalent und ich sehe es manchmal auch ein wenig als Ausrede. Man kann einfach weggehen aus Ungarn. Stabilität, das ist sicherlich ein Argument, aber Stabilität kann man auch anderswo haben. Ich gebe schon zu, Regime, die einem da einfallen sind, was die Menschenrechtssituation und die Rechtsstaatlichkeit betrifft, noch weniger attraktiv als Ungarn. Das sehe ich schon ein. Aber innerhalb der EU ist Ungarn eben in der Rangordnung ziemlich weit unten, was Rechtsstaatlichkeit betrifft. Und man wird sehen, diese Tendenz zu einer autoritären Politik ist ja auf lange Sicht keine Garantie für Stabilität. Und das könnte das sozusagen die schwache Seite der ungarischen Position sein. Wenn, und auch Orban ist sterblich und er kann auch Wahlen verlieren, denn die Wahlen in Ungarn sind ja frei und immerhin in der Stadt Budapest regiert die Opposition. Das heißt, Orban hat ein Ablaufdatum. Und ob das nun das Stabilitätsargument zerstört, werden wir sehen. Also ich wäre da sehr vorsichtig. Ich habe jedenfalls, das hat mich fast zum Angela Merkel-Fan gemacht, dass sie Orban vor laufender Kameras eigentlich blamiert hat. Das habe ich sehr gut gefunden.
Ja, auch wie sie gegenüber Trump war. Ich bin auch ein Fan geworden durch diese Aktion. Was ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich das würde. Aber sie hat das wirklich sehr gut gemacht. Die Frage lautet, was sollen die Journalisten machen? Sollen sie ins Exil gehen? Das ist eine Frage der Sprache auch. Aber jedenfalls, sie müssen nicht fliehen und sie können jederzeit das Land verlassen. Insofern ist es ein bisschen anders als meinetwegen in Russland oder in anderen Staaten. Zum Verhältnis Deutschland-Ungarn möchte ich nur noch eines sagen, als Ergänzung zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte zu den Restitutionen, das war natürlich, was von Ungarn, über Ungarn gezahlt wurde, kam aus Deutschland. Und es waren also keine ungarischen Gelder, sondern es waren deutsche Gelder, die über Ungarn dann den enteigneten jüdischen Mitbürgern hier in Österreich gezahlt wurden als Restitution. Wir sehen, wie schwierig es ist, mit dem Populismus umzugehen. Das haben wir jetzt in dieser Diskussion sehr schön gesehen und herausgearbeitet. Ich glaube, wichtig ist, und das betrifft nicht nur Ungarn und Polen, dass auch in anderen Staaten, wo es Politiker gibt, die gerne sich ein bisschen autoritär geben und die gerne ein bisschen über rechtsstaatliche Einrichtungen hinweggehen, weil sie höhere Ziele sehen, dass wir einfach auf unsere Demokratien selbst auch aufpassen müssen, auf unsere liberalen Demokratien und dass wir auch unser Bildungsniveau und unser Bildungssysteme in den Schulen darauf ausrichten sollten und das nicht vernachlässigen sollen. Machen wir das, dann sind auch solche Demonstrationen, wie sie am Ring waren, kürzlich mit dem gescheiterten Versuch, das Parlament zu erobern, weil es eben geschlossen ist wegen Renovierung, dann sind solche Kräfte nicht ausschlaggebend und nicht wirkungsvoll. Und ich glaube, das wollen wir. Und wenn wir das vergessen, dann schauen wir doch immer ein bisschen über die Grenzen, dann wissen wir wieder, was wir wollen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren. Und ich danke auch allen, die mitgehört haben, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.